Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Seit fast 30 Jahren lebt Tian Sila in Deutschland. Als Teenager floh er mit seiner Familie während der Belagerung Sarajevos aus seiner Heimatstadt. Er hat in Heidelberg Germanistik studiert, drei vielbesprochene Romane seit 2017 veröffentlicht. Jetzt gibt es einen neuen, Radio Sarajevo. In Landau ist Tian Sila damals angekommen, in der Pfalz ist er wieder heimisch. In Kaiserslautern sind wir nun mit ihm verbunden. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Sila.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ich sing mal was. Living after midnight, rocking till the dawn. Diesen Song der ja schon klassischen Metalband Judas Priest zitieren Sie in Ihrem Buch, gehört auch zum Soundtrack meiner Jugend. Was bringt er denn bei Ihnen zum Klingen, Herr Sila?
Erinnerungen an meine Jugendjahre, würde ich sagen. Judas Priest war damals so eine zentrale Band, für mich zumindest, ja.
Und die hörten Sie genau damals in Sarajevo mit 10 Jahren aus dem kleinen Radio.
Ja, genau. Also Sie und viele andere, Heavy Metal war damals so die Musik, die uns am meisten interessiert hat. Zumindest uns westlich orientierte Jugendliche. So Judas Priest, Metallica, all die Bands.
Radio Sarajevo heißt ja auch Ihr Buch, und von Radios ist immer wieder die Rede, von kleinen Transistorradios, von Batterien, die Sie brauchen und die immer knapper werden. Wie wichtig war das Radio? Es scheint ja richtig ein Lebensmittel gewesen zu sein.
Ja, dadurch, dass Sarajevo unter Belagerung stand und es keinen Strom gab, es auch eine Zeit vor dem Internet gab, war man vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Und zugleich, gerade als Kind oder als Jugendlicher, hatte man diesen Hunger, etwas anderes zu erleben als diese Tristesse des Kriegs, die Langeweile. Und man braucht auch etwas, das einem hilft, so den auf der anderen Seite den Stress und den Schrecken des Kriegs auszuhalten. Also war man immer auf der Suche nach Batterien und Radios, um irgendwie ein bisschen Musik hören zu können. Mhm. Musik war so die Flucht oder die leichteste Fluchtmöglichkeit neben Comicheften, um so dem Kriegsalltag ein bisschen zu entfliehen.
Ihr Buch beginnt mit dem ersten Tag der Belagerung. Wie haben Sie ihn erlebt als Kind von 10 Jahren?
Als ein Überfall, würde ich sagen. Also jetzt rückblickend staune ich, dass wir alle den Krieg nicht haben kommen sehen, aber ich glaube, das ist recht gewöhnlich. Also obwohl seit Wochen und Monaten schon in Bosnien es Ausschreitungen gab und Schießereien in den Straßen, gingen wir alle davon aus, das geht bald wieder vorbei, das wird auf keinen Fall eskalieren. Und dann aber, als die ersten Raketen durch die Straßenfluchten schossen und es die ersten Explosionen gab, diese Erkenntnis, oh Gott, jetzt ist wirklich Krieg, es herrscht Krieg. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich das so als Kind irgendwie begriffen habe auf einmal und nicht wusste, was ich darüber empfinden soll, ob ich Angst haben soll oder ob ich es irgendwie aufregend finden soll. Als Kind hat man da noch keinen Zugang. Mhm.
Ich meine, Sie erzählen, dass Sie die ersten Beschüsse und die ersten Bombardements immer stoisch ertragen hätten als Erwachsener. Alle, die Erwachsenen hätten Sie dafür gelobt, ja guck mal, wie tapfer der kleine Tian ist. Aber hinterher, wenn alles wieder ruhig war, da hätten Sie geweint, bitterlich. Wie war das, sich jetzt wieder daran zu erinnern als Erwachsener?
Ja, es ist nicht so schlimm, glaube ich, wie man es sich von außen vorstellt, weil diese Aufarbeitung des Kriegs, der für mich emotional sehr, sehr belastend war. Gerade in meinen Teenagerjahren, in den ersten Jahren hier in Deutschland, hatte ich damit viel psychisch zu tun. Aber jetzt ist das so lange her und die Aufarbeitung hat auch irgendwie schon für mich stattgefunden. Das heißt, ich beobachte das Ganze wie so eine vernarbte Wunde, wie jemand, der einen schweren Autounfall hatte und sich eine alte Wunde anschaut, vermute ich. Also der Schmerz ist auch noch da in den Erinnerungen, aber es ist nicht mehr, also es hat nicht mehr diesen, wie soll ich sagen, Aspekt der Überwältigung. Früher war es für mich so, als ich 16 war, an den Krieg zu denken, war kaum möglich. Da war ich dann wie gelähmt.
Ich meine, der kleine Tian, der sieht dann schnell seinen ersten Toten, ein Soldat, der von einem Scharfschützen vor seinen Augen getroffen wird. Da stockt einem schon beim Lesen schon der Atem. Sie haben es erlebt und werden es wohl Ihr Lebtag nicht vergessen. Wie schwer oder wie leicht war es für Sie denn jetzt, diese Kinderperspektive wieder einzunehmen und sich in diese Gefühlswelt wieder hineinzuversetzen?
Leichter, als ich dachte. Irgendwie war es auf so eine ganz komische Art sehr, sehr schwer, dieses Buch zu schreiben, sehr schmerzhaft. Gerade die Erinnerungen an den Krieg oder an meine Eltern, was der Krieg ihnen angetan hat, Das hat alles schon beim Schreiben richtig wehgetan. Andererseits hat sich das Buch wie von alleine geschrieben. Also ich hatte nie eine Stelle, an der ich länger festhing, nie eine Krise, bei der ich mir unsicher war, wie ich weiterschreiben soll. Es war ganz komisch. Am ehesten kann ich es damit vergleichen, es war wie so eine Treppe herunterzustürzen, als hätte mir jemand einen Schubs gegeben. Also das Buch hat wohl darauf gewartet, geschrieben zu werden, egal wie sehr es weh tut. Und ja, ich hab's runtergeschrieben und mich in diese Kinderperspektive zu versetzen, kam relativ natürlich. Also irgendwie waren die Erinnerungen einfach da, parat.
Alle Ihre bisherigen Bücher, Herr Sieler, sind als Romane ausgewiesen. Auch dort haben Sie Ihre Biografie mit hineingenommen, aber fiktionalisiert. Jetzt heißt es im Nachwort, alles, was Sie gelesen haben, ist wahr, ist wirklich passiert. Sie wollten sich also ganz entscheiden dafür, jetzt zu sagen, Leute, ihr lest hier jetzt keinen Roman, sondern erlebt das, was ich wirklich erlebt habe, das so wie es wirklich war. Das heißt natürlich aber auch so eine absolute Ehrlichkeit gegenüber ihrer Familie zum Beispiel auch, dem Schicksal ihres Vaters, ihrer Mutter vor allem, die der Krieg am Ende völlig zerstört hätte. Sie musste in die Psychiatrie. Das war bestimmt keine leichte Entscheidung für sie, aber sie haben sie getroffen.
Ja, es war wirklich keine leichte Entscheidung. Es war auch eine Entscheidung, mit der ich gewartet habe, bis mein Vater verstorben ist, weil ich wusste, dass solange er lebt, wollte ich ihm das nicht antun, ihn auf so eine Art und Weise darstellen, glaube ich, die für ihn, die er als schmerzhaft empfunden hätte. Er hatte natürlich ein anderes Selbstbild jetzt, als wie ich ihn von außen gesehen habe. Und aber diese Entscheidung war wichtig, weil wenn ich über den Krieg schreibe und ich fiktionalisiere ihn, das habe ich schon in meinem ersten Roman getan, da ist die Fiktion natürlich auch die Möglichkeit, sich vor den wirklich schweren Entscheidungen auch ein bisschen zu drücken und immer die Geschichte oder den Tagtraum ein bisschen dazwischen zu schalten. Aber ich wollte wirklich niederschreiben, was ich erlebt habe, was der Krieg uns angetan hat, weil ich mir dachte, ich schreibe jetzt ein Buch über Krieg und ich möchte wirklich vermitteln, was Krieg bedeutet, was Krieg auch langfristig für Menschen bedeutet, die ihn überleben. Dass das eben nicht nur die Schießereien und die Explosionen sind, sondern auch dieser lebenslange Zustand letztendlich,
den man beibehält. Dass wir uns überhaupt hier unterhalten können, Herr Sieler, ist aber auch dem glücklichen Zufall zu verdanken, dass eine Scharfschützenkugel Sie damals nur am Bein getroffen hat. Auch das hat der junge Tian ziemlich cool weggesteckt. Sie widmen jetzt Ihr Buch Ihrer kleinen Tochter, die während der Arbeit am Buch zur Welt gekommen ist. Ein Leben im Frieden wünschen Sie ihr. Wir haben aber keinen derzeit. Ne? Wieder ist Krieg in Europa. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie an die Ukraine denken, auch vor allem an die Kinder denken.
Ja, auf jeden Fall. Und der Gedanke wühlt mich auch schon auf. Ich denke an das, was ich erlebt habe und denke mir an all die Kinder, die eben in der Ukraine Ähnliches oder ein und dasselbe erleben, unter Belagerung leben, beschossen werden, Menschen verlieren. Und mich graut auch so ein bisschen davor, was ihnen denn bevorsteht nach dem Krieg, wenn der Krieg vorbei ist und wenn es darum geht, für sich aufzurechnen, wen man alles verloren hat, was mit den Eltern passiert ist, die sehr häufig psychisch erkranken. Ja, das ist für mich sehr, sehr schmerzhaft.
Sie sind, Herr Sieler, auch wieder nach Sarajevo gereist, 25 Jahre später.
Genau.
Haben dort Ihre alten Kumpels Sead und Rafike getroffen, die wir im Buch kennenlernen als Ihre Mitkinderkameraden. Was war das für ein Erlebnis, diese Rückkehr im Sarajevo ohne Krieg?
Ach, das war überwältigend. Also ich hab's, bis heute fällt es mir schwer, genau auf den Punkt zu bringen, was es war. Eine Sache, die interessant war, es war nicht so, dass ich nach Sarajevo gegangen bin und auf einmal dieses Gefühl hatte, hier gehöre ich eigentlich hin und Deutschland ist für mich nur so der Ort gewesen, an den ich geflohen ist. Ich war in Sarajevo und ich merkte, okay, ich bin inzwischen vollkommen in Deutschland beheimatet. Sarajevo ist mir viel fremder als Kaiserslautern. Andererseits war es aber so, an diesen Ort zurückzugehen, war irgendwie wie so eine Zeitreise in meine Kindheit und dann die alten Freunde zu treffen, meine alte Schule zu sehen, all das zu sehen, auch was aus meinen Freunden zum Teil geworden ist. Meine Generation wurde wirklich von Drogen, von allerlei psychischen Erkrankungen furchtbar heimgesucht. Also mehrere meiner Freunde haben Selbstmord begangen, meiner Kindheitsfreunde. Mehrere sind im Gefängnis gelandet. Das war ernüchternd, schmerzhaft, aber es war irgendwie auch wichtig, wahrscheinlich wie es wichtig ist, dass irgendwie so eine ausgerenkte Schulter wieder eingerenkt wird. So stelle ich es mir zumindest vor. Danach ging es mir irgendwie besser auf eine komische Art und Weise, aber es ist bis heute, es ist mehrere Jahre her und bis heute verdaue ich es irgendwie und überlege die ganze Zeit, was bedeutet diese Stadt für mich, was bedeutet das Ganze für mich.
Ihr Buch hat nur knapp 180 Seiten, Herr Sieler, und es mag jetzt komisch klingen, aber ich hätte sehr gerne noch viel mehr gelesen. So viele weitere Geschichten stecken in diesem Stoff Ihres Lebens. Können Sie sich vorstellen, das fortzusetzen, dieses ja ganz ehrliche, biografische, literarische Projekt?
Ja, zumindest noch ein Buch würde ich tatsächlich schreiben, und zwar über unsere ersten Jahre in Deutschland, in Mannheim, als wir gelebt haben, darüber, was es bedeutete, in dieses neue Land zu kommen, ein neues Leben, eine neue Sprache zu lernen, wie unsere Familie langsam aber sicher zerfiel, wie es mir und meinem Bruder, da wir Kinder waren, deutlich leichter fiel, in Deutschland Fuß zu fassen als meinen Eltern. Ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes Buch wäre, wieder ein sehr schmerzhaftes Jahr, aber ein... irgendwie glaube ich, ein gutes Buch, das auch ein paar Sachen vielleicht verständlich machen könnte über dieses Thema Flucht, Flüchtlinge und Deutschland.
Alles Gute jetzt aber erstmal für Radio Sarajevo.
Ein ganz Vielen Dank.
Famoses Werk und so ein wichtiges Dokument auch dieser Zeit und Ihrer Situation. Herzlichen Dank, Herr Sieler, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und Radio Sarajevo, das neue Buch von Tijan Sieler. Jetzt bei Hansa Berlin erschienen mit 172 Seiten für 22 Euro.